NFL-Podcast mit Martin Schlüter und Daniel Rabe.
Ja, hallo zusammen. Heute zu einem Podcast-Spezial haben wir einfach mal gedacht. Die Situation lässt das zu, dass es eigentlich viel zu besprechen gibt rund um das Thema Corona, rund um das Thema, was eigentlich gerade noch gilt. Gerade hat irgendein... Hilft mir gerade.
Saarland.
Hallo Martin an der Stelle erstmal. Sorry.
Ich antworte mit Saarland. Hallo Daniel, ich grüße dich. Ja, du wolltest, glaube ich, starten damit, dass er Saarland gekippt hat, die Einkaufsregeln, die letzten Mittwoch festgelegt worden sind.
Genau.
Und dass das nicht rechtens ist mit dem Saarland, was da der Bund geplant hat oder das Land des Saarlandes auch.
Ja. Einige andere Klagen sind unterwegs und irgendwie hat man so das Gefühl, es gerät so ein bisschen, ja, läuft so ein bisschen aus dem Ruder. Und jetzt haben wir gedacht, sprechen wir heute mal drüber. Sprechen wir drüber. Unter anderem mit einem sehr, sehr interessanten Gast und auch Freund von uns, Thomas Schmeckpeper. Hallo.
Hi. Hi, Thomas.
Thomas hat ganz viele spannende Sachen gemacht. Wir werden sicherlich sprechen über Bund im Block, was er initiieren wollte in der Kölner Südstadt. Wir werden sicherlich sprechen über den Tag des guten Lebens, den er viele Jahre lang begleitet hat, was eine echt spannende und coole Sache ist. Er war Referent für die Ratsgruppe GUT zu dem Zeitpunkt noch, nee, heute auch noch Ratsgruppe, glaube ich, ne?
Oder? Ja.
Ja. Und wieder. Wir sprechen auch über seine Jugend, wo spannende Dinge passiert sind. Und wenn er so ein bisschen, wenn er das möchte, das haben wir jetzt gar nicht so richtig eruiert, aber ich glaube, da gibt es viel zu quatschen. Und deshalb erstmal die Frage an dich. Schön, dass du da bist. Wie waren für dich die letzten 12 Monate? Was hast du gemacht? Hast du dich eingeigelt? Wie hat dein Leben weiter stattgefunden?
Mir fällt es nach wie vor irgendwie schwer, das für mich persönlich einzuschätzen. Also ich merke, dass das täglich irgendwie auch so, das ist so ein bisschen Denksportaufgabe, sich immer wieder in Erinnerung zu rufen, es ist gerade nicht der Normalzustand. Mhm. Andererseits muss man sich aber so ein bisschen an die Situation gewöhnen, sonst wird man auch irgendwann rammdösig im Kopf. Ich vermute, dass ich eine relativ privilegierte Situation habe für mich. Also ich habe eine schöne Wohnung, da läuft Internet, Strom, Wasser.
Miete kann bezahlt werden,
ich kann Homeoffice machen, ich muss nicht noch gleichzeitig Homeschooling machen, anbieten. Mhm. Also von daher, ich glaube, ich zähle mich tatsächlich da eher zu den Glücklicheren in der Situation.
Ja. Aber trotz der glücklichen Situation macht es ja, also so zumindest meine Erfahrung, mit jedem anders im Kopf auch nochmal was. Also ich kenne ganz glückliche Professoren, die aber irgendwann einfach so ein bisschen sagen, ey, es geht mir so auf den Keks und das ist gerade schwierig für mich. Und so gibt es, glaube ich, auch da in verschiedenen Schichten und auch wenn man eine privilegierte Situation hat, ja schon so viele Momente, wo man das gerade nicht mehr so mag, die Situation, oder für sich nicht mehr so einordnen kann. Das geht dir dann gar nicht so oder kannst du das immer sagen morgens, hey, bei mir ist doch alles cool und fertig?
Nee, ach, natürlich bin ich auch genervt zwischendurch. Also so, es geht schon im Supermarkt los, ne? Ich muss ja zugeben, ich beobachte das, glaube ich, auch mit so einer Sensationsgeilheit, ist so ein mieses Wort.
Ne? Ich weiß, was du meinst,
direkt. Weil ja auch irgendwie echt viele Leute betroffen sind und es sterben Leute und es gehen Existenzen kaputt. Ich hab ja auch irgendwann mal Geschichte studiert und das irgendwie aus so einer Perspektive ein Stück weit beobachten zu dürfen. Wie geht so eine Gesellschaft damit um? Was macht das mit uns? Und da werden sich ja auch demnächst irgendwie Fragen stellen. Ich bin total gespannt darauf, wann und ob wir wieder lernen, uns die Hände zu geben. Mhm. Also, ne, was wir uns so kulturell über Jahrtausende eintrainiert haben, kommt das dann schlagartig wieder oder wird das weniger? Ja, ich bin gespannt. Aber gut, das macht die natürlich trotzdem alles irgendwie scheiße. Ne? Also muss ich euch nicht sagen.
Ich habe dich kennengelernt, wir haben uns kennengelernt rund um das Thema Bund im Block, wo es in der Südstadt vor Jahren damals ja hoch herging. Und bevor wir mal zusammen lange gequasselt hatten, war ich eigentlich so die gegnerische Einstellung, sage ich mal. Und ja, in unserem sehr langen Gespräch, was mich wirklich begeistert hat, habe ich dich kennengelernt als jemand völlig frei von Schranken, von Denken, Schablonen denken, von links und rechts, von schwarz und weiß, sondern du hast deine Mission, sag ich mal, deinen Plan extrem leidenschaftlich vorgetragen und ich war sofort, ich dachte, scheiße, warum hast du das immer so doof gefunden? Das klingt doch brillant, was der sagt und was der macht. Aber auch in dem Gespräch, noch vielen Treffen danach, warst du nie Team Team Gut, Team Olympia, was auch immer. Du bist sehr frei in deinem Handeln, glaube ich, auch in deinem Geist. Wir haben lange über das Thema Geistbau-Ausbau mal gesprochen, ja, wo du anders als deine damalige Partei eine Einstellung hattest. Ich muss auf den Punkt kommen, wie triffst du das gerade? Kannst du dich in einem Team sehen? Bist du Team Streeck? Bist du Team Söder? Bist du Team Ich will Freiheit? Oder wie, so, wo fühlst du dich gerade, wo findest du dich wieder?
Ich bin Team total dankbar, dass ich nicht in einer misslichen Verantwortung stehe, da Entscheidungen treffen zu müssen. Mhm. Ich bin im Team, trotz aller Fehler, die passieren, machen wir das, glaube ich, im Großen und Ganzen immer noch relativ gut.
Okay.
So. Ich bin im Team, ja, es soll nicht abgedroschen klingen, aber schon, auch da ist auch Dankbarkeit dabei. Ne? Mhm. Also ich hab vor wenigen Wochen mit Freunden in Ghana telefoniert. Da stellt sich da alles ein bisschen anders dar, das Thema. Ne? Da bedeutet Lockdown, da leben teilweise irgendwie 40 Leute auf 100 Quadratmetern. Und Lockdown heißt, bei denen geht ins Haus, kommt nicht mehr raus. Mhm. Bei tropischen Temperaturen. Ja. Und das heißt dann auch, dass da Militärs mit Maschinengewehren in den Gassen patrouillieren. Ne? Wenn du da rausgehst, kannst du schon mal dir eine Kugel einfangen. Davon sind wir irgendwie meilenweit entfernt. Ne? Also ich habe das auch, das wird euch wahrscheinlich anders gehen, aber ich habe das, was wir bisher immer so Lockdown genannt haben, nie so richtig als Lockdown empfunden. Mhm. Man kann ja raus, ich kann um Decksteiner Weiher laufen, da ist dann auch direkt die Fußgängerautobahn. Ne?
Die auch mal voll ist.
Ja, ich kann einkaufen gehen, so gut, mit Restaurants, Kneipen, geht halt nicht. Ja, also ich... Mir fällt es relativ schwer, da die Kritik, also das, die Fehler zu finden und auszumachen. Ne?
Aber verstehst du Leute, die jetzt sagen, ich habe mich ein Jahr lang alles gehalten, wir haben jetzt ein Jahr lang sehr viel Einschränkungen gehabt, ökonomisch, individuell, es reicht, ich muss ausbrechen, ich möchte wieder in Kneipen gehen, selber Veranstaltungen organisieren, meine Großmutter sehen. Also das stelle ich so fest, auch im Freundeskreis. Leute, die auch nicht meiner Meinung waren, ich bin ja eh der sehr drängende und freiheitsliebende, aber die immer sagen, nee, geht nicht und ich besuche meine Eltern erst im nächsten Frühjahr wieder, die sagen jetzt unisono, ey, es reicht mir langsam, ich kann nicht mehr. Also ist da Empathie für diese Denke? Hast du die teilweise auch? Oder?
Ich glaube, bei mir ist das nicht so krass, aber ich kriege es natürlich auch mit. Mhm. Das bei vielen ist, glaube ich, ist genug. Ne? Es kippt an manchen Stellen bereits. Und, ja, ich bin, also das muss ich auch mit dazu sagen, ich habe mich natürlich relativ streng an die ganzen Vorgaben gehalten, weil ich selbst aufgrund einer Herzvorerkrankung zur Risikogruppe gehöre, ja, zur sogenannten. Ja, da ist bei mir nur manchmal, also jetzt gerade beim Impfthema, ne, wenn dann plötzlich diskutiert wird, dass dann doch wieder die Prioritäten rumgeschoben werden, da erwische ich mich dann schon dabei, wo ich mir denke, so, ey, ihr wollt jetzt zuerst alle Kita- und Schullehrer impfen und ich? Also wenn ich es kriege, wird es echt gefährlich. Ne? Mhm. Ja, aber das... ich glaube, ich bin aber trotzdem so ein Stück... weg von Empörung. Also mich betrifft es in meinem Leben einfach nicht so massiv wie bei vielen anderen.
Also ich habe schon, ich finde, der Sascha Lobo, der hat das auf den Punkt gebracht in seinem langen Artikel, wo er jetzt nicht von Wutbürgern oder riesen Empörung spricht, sondern von diesen Grollbürgern. Es grollt, und zwar bei den ganz normalen Leuten, die lange alles mitgetragen haben. Das geht mir mittlerweile auch so. Und ich bin auf jeden Fall Team Drosten. Ich bin kein, und ich höre ihm immer noch zu, und wenn er was sagt. Nur selbst er ist ja mittlerweile, sagt, nee, gewisse Dinge kann man schon machen, wenn man Vorsichtsmaßnahmen trifft. Und dass das so ignoriert wird von der Politik und dass schon ein gewisses Unvermögen, gestern saß Sascha Lobo bei Lanz mit dem, wie heißt der, Brinkhaus, was ist der?
CDU-Fraktionschef.
Fraktionschef der, ja, CDU. Den hat er so an die Wand genagelt, auch teilweise rhetorisch nicht komplett fair. Ich
habe leider nicht gesehen.
Er hat den wirklich, also tat mir fast leid, aber er hat mit allem, was er sagte, recht gehabt. Und wie lahmarschig wir da gerade agieren, auf Bundesebene, aber auch auf kommunaler Ebene, dass wir nicht in der Lage sind, flächendeckend Tests anzubieten. Ich habe es im letzten Podcast schon gesagt, obwohl die so viel millionenfach rumliegen. Die Kommune hier könnte morgen 3 Millionen Tests kaufen, da hätte sie wahrscheinlich übermorgen hier liegen. Das, also es fuckt mich in Teilen richtig krass ab, wo ich einfach so denke, ey, wenn wir doch als, natürlich ist das nicht vergleichbar mit Ghana oder mit anderen, mhm, oder in Frankreich, wo es Ausgangssperren nach wie vor gibt, die wir nie hatten, aber wir sind in der Lage, wir könnten so viel mehr. Und ich finde, das darf ich als Bürger dann auch einfordern, dass genau das passiert, dass wir das tun, was möglich und was machbar ist. Das ist noch nicht mehr richtige, ich sage nicht, die Gastronomie muss öffnen, aber wenn es möglich ist, dann sollte es möglich sein und dann sollen alle Leute getestet werden. Das geht, man kann die Leute testen, dann gehen die Leute ein Bier trinken, das ist problemlos machbar, wir kriegen die Infrastruktur nicht hin. Und gleichzeitig, eine Bundesregierung muss einen Studienauftrag bringen, 4 Wochen ein Restaurant aufmachen unter Sicherheitsvorkehr und gucken, wo ist genau das Ding, was passiert nicht. Und das macht mich schon auch zu diesem Grollbürger gerade. Also es geht mir auf den Zeiger, dass wir bis heute wirtschaftlich nicht dementsprechend unterstützt werden, obwohl wir ein so reiches Land sind, obwohl viele Hilfen nicht abgerufen werden. Das heißt, so viel haben wir bisher gar nicht ausgegeben, wie wir es denken. Warum kriegen wir nur 90% der Fixkosten? Uns kostet das zigtausend Euro jeden Monat und haben keinen Unternehmerlohn dazu. Das ist dann irgendwann finanziell auch nicht mehr darstellbar. Es gibt große Gastronomen, von denen ich weiß, dass sie gerade am Straucheln sind. Wirklich, das sind die Fitten. Das sind noch nicht mal die, die vielleicht weniger gut aufgestellt sind. Und das lässt man alles so entspannt vor die Wand laufen. Und das fuckt mich schon ab. Also Minimum Grollbürger.
Und vor allem vor die Wand laufen, das hast du eben auch ausgeführt, es gibt ja Wege, es gibt Mittel. Man hätte das Impfen, hat man doppelt versaut. Zunächst hat man nicht genug bestellt, jetzt ist genug da, man kriegt die Logistik nicht auf die Kette. Test ist noch viel dramatischer. Das ist jetzt ja auch nicht Team der Virologen, ob man eher Richtung Streeck, Drosten, Brinkmann, was auch immer. Das ist einfach, wir wollen Fortschritt, wir wollen weitermachen, wir wollen wieder modern auffassen, wenn dann auch, man merkt, auch mit Schnelltest kann man erst am 15. Juli öffnen, würden die Leute auch damit einverstanden sein, aber was viele zu Grollbürgern macht, ist das, man spürt und merkt auf kommunaler Ebene, auf Länderebene und auch im Bund, dass da nicht gehandelt wird. Und das erschreckt mich wirklich. Ich hatte bis vor wenigen Monaten totales Gottvertrauen in so Politik, muss ich ehrlich sagen. Und unser gemeinsamer Freund Jochen hat das ja auch sehr gut gepostet. Am 3. März ging mein Vertrauen irgendwie in die Politik endgültig verloren, als man auch diese PK, diese Überforderung merkte. Das finde ich schon erschreckend. Geht dir das auch so, Thomas?
Ja, ach, ich hoffe und bete im Stillen, dass wir eine kritische Masse an Leuten durchgeimpft haben, bevor der Bundestagswahlkampf beginnt.
Der tobt auch schon.
Weil, also worüber ich mich dann tatsächlich schon ärgern kann, das sind so Begrifflichkeiten wie Bazooka. Ne? Mhm. Ja, kann man verstehen, das bringt es irgendwie so, das soll so die Macht, die Gewalt irgendwie auf den Punkt bringen, bildlich, aber das sind Begriffe, Bilder, die können dann ja doch selten das halten, was sie vermeintlich versprechen. Ne? Ja, und ansonsten, ich glaube ja, dass die Streeks und Drostens dieser Welt die allerersten sind, die sich dagegen verwahren möchten, dass man das in so total Teams einteilt.
Völlig, ne? Richtig, das zu Recht auch. Also trotzdem braucht man manchmal dieses, um das irgendwie auf den Punkt zu bringen, ne? Diese, wie soll ich sagen, Überhöhung der Sachen. Aber das, da bin ich
ja,
bei
ist,
dir.
Das ist irgendwie so runtergebrochen, ne? Weil jeder sucht irgendwie für sich nach Orientierung und was ist jetzt meine Meinung dazu, wo kann ich mich verorten? Und aber so, naja, meistens ist es dann doch irgendwie komplexer.
Ne? Ja, ist es, total.
Und ich bin auch, also ich hab keinen blassen Schimmer, wie was es braucht, um solche Tests zu produzieren, wer das macht, wie schnell das geht, wie schnell man die ausgeliefert bekommt, wie sicher die sind, wo die Sinn machen, wo auch nicht. Fände ich spannend zu wissen, ich weiß es aber nicht. Und da bin ich, bin da so ein bisschen vorsichtig, mir da dann.
Sollte das aber nicht die Bundesregierung wissen? Also Lauterbach hat es bei Anne Will, hat es ganz klipp und klar erklärt, hat er gesagt, faktisch wissen wir gerade nicht, das war vor 3 Tagen, faktisch wissen wir gerade nicht, wie viele Tests wir haben, was abrufbar ist und wo wir es wie herbekommen können. Er wusste es nicht und er sagt, die Bundesregierung weiß das nicht. Er ist in stetem Austausch, er hat keinen Plan. Was ich weiß, als Gastronom in Köln, dass aus Köln heraus von ein paar Leuten millionenfach Tests ins Ausland verkauft werden. So, also ich meine, zumindest mit solchen Sachen sollten die sich beschäftigen. Und das wird ja in sämtlichen Kommunen passieren. Und da finde ich es dann schon, doch, den Anspruch habe ich, dass die das irgendwie erklären können, was da passiert. Gerade, und da kommen wir vielleicht zum nächsten Thema, was du eben angesprochen hast, wenn ich das Gefühl habe, nicht die Leute, die am Tisch sitzen, wir werden politisch wieder eingefangen, das ist okay, aber andere nicht mehr. Die hatten vorher in Teilen schon das Vertrauen verloren in die Politik. Ja. Und wenn wir die jetzt gerade kippen, wenn die uns wegfallen, dann haben wir echt ein riesengroßes Scheißproblem. Da geht es nicht darum, ob jetzt der eine dann die Grünen wählt und die CDU jetzt 5% weniger bei den Landtagswahlen haben. Es kann passieren, dass viele Leute von denen gar nicht mehr wählen gehen. Das Vertrauen ist komplett weg. Und da haben wir jahrelang dran zu tun, dann da irgendwas zu machen. Und das ist, Das beobachte ich gerade mit Sorge. Und deshalb wünsche ich mir so einen riesigen Kraftakt nochmal von Leuten. Ey, der Spahn tat mir auch letztens leid. Wo ich dachte, seit einem Jahr ist der ein Getriebener, dieser arme Typ. Absolut. Ja. Egal, was er macht. Stell dir mal vor, uns der würde man jetzt halt so dermaßen begleiten. Dann machst du abends ein Abendessen mal, vielleicht zu sechst, aber alle sind getestet. Und am nächsten Tag wird es in der Zeitung stehen. Die zerreißen dich. Das ist natürlich mega asozial alles, ja?
Total. Und ich finde auch seine Ankündigungen, die jetzt sehr wirklich wieder kassiert werden. Aber ich finde, wenn man ihn dabei sieht, wie er das ankündigt, der will das auch. Also der meint das positiv. Und wir haben in einem halben Jahr dann so und so geschafft. Dann klappt das nicht. Da sagt er, guck mal, der Spahn wieder. Aber er sagt das ja aus Überzeugung, wenn er es schaffen will. Und das ist natürlich schon brutal, wie das natürlich dann immer wieder dargestellt wird. Und du hast eben gesagt, wenn der Wahlkampf beginnt, für mich tobt er schon.
Ja.
Das ist ja schon spürbar, ne? Dass das natürlich auch von den anderen Parteien entsprechend ausgelegt wird.
Es gibt ein perfektes Beispiel. Es gibt eine Riesenmasse an Leuten, heute noch, die ein Impfversagen vorwerfen, weil er damals nicht schnell genug und im Zweifel für einen dreifachen Preis den Scheiß eingekauft hat. Das sind die gleichen Leute, die ihn heute an die Wand nageln, weil er eine Charge zu teure Masken eingekauft hat. Mhm. Das heißt, da hat er es gemacht, weil er gesagt hat, scheiß drauf, ich kaufe den Kram ein, auch wenn es teurer ist. Das kriegt er heute um die Ohren gehauen. Das wäre beim Impfstoff, hätten wir jetzt genug gehabt, genauso passiert.
Völlig richtig.
Also richtig machen kann er es da nicht. Trotzdem wirkt er auch für mich durchaus überfordert manchmal.
Ja, wie fast alle. Das ist das Allerschlimmste. Auf Länderebene, auf Bundesebene. Wir sind, glaube ich, alle drei durchaus haben mit der größten Sympathie für unsere Kanzlerin ausgestattet, auch wenn es nicht vielleicht unsere Partei ist. Selbst da, finde ich, bröckelt die Autorität. Das wird immer mehr zur Lame Duck. In unserer Stadt sehe ich, denke, Dinge, wo ich denke, uiuiui, das könnte man doch anders regeln. Nicht immer nur wie Tübingen, Rostock, Münster. Aber da haben wir ja auch über die IG Gastro wirklich teilweise direkte Kontakte. Und es bewegt sich einfach fast nichts. Und das finde ich echt dramatisch.
Hm. Zu langsam. Man könnte schneller sein. Ja. Aber
jetzt kommen wir zu deiner Schulzeit, oder?
Kommen wir ganz vorne anfangen. Ja, dann fangen wir ganz vorne an. Das ist doch auch spannend. Also ich haue mal so raus. Du hast, was man natürlich nicht gutheißen kann, aber es ist trotzdem nicht unamüsant. Es ist auch niemand zu Schaden gekommen. Du hast mal deine Schule angezündet. Magst du erzählen, wie es dazu kam oder nur, dass du es gemacht hast?
Ja, habe ich. Bin ich nicht stolz drauf. Wenn ich da heute, ich trage es nicht auf der Fahne vor mir her. Mhm. Wenn man mal davon erzählt, dann kann man natürlich immer so ein bisschen für kriminelle Gesichter sorgen. Aber witzig war das tatsächlich nicht. Weder für mich, der ich danach mal eine Zelle in Ossendorf von innen kennengelernt habe.
Wie lange?
3 Monate insgesamt.
Nee. Ja. Ach Quatsch.
Also es waren in Anführungsstrichen nur Untersuchungshaft. Ich habe danach echt Schwein gehabt beim Prozess, habe Bewährung bekommen. Das Höchstmaß. Und auch nicht witzig für Familie, Freundeskreis und Schule, Mitschülerinnen.
Welche Schule war das?
Ein Gymnasium in Düren.
Ach, okay.
Ja. Wie kam es dazu? Schwierige Zeit bei mir.
Du warst 17, ist richtig?
Ja. Ja. Stress zu Hause, Stress in der Schule, mit Drogen rumexperimentiert in der Zeit und dann kamen noch ein, zwei Schicksalsschläge mit dazu. Mein Vater ist damals gestorben und da habe ich in einer vollberauschten Nacht...
Alleine aber, oder?
Ja, ja. Mal komplett die Kontrolle über mich verloren. So, und ich habe, wofür ich sehr dankbar bin, ich hab wahnsinnig Glück im Anschluss gehabt. Also es gab dann, dank einer Person, die sich meine angenommen hat, das war ein katholischer Priester, der es mir ermöglicht hat, auf seinem Internat das Abi fertig zu machen und der mich dann auch anschließend sehr, sehr eng und sehr fürsorglich so auf den nächsten Schritten hinein ins Erwachsenenleben begleitet hat. Ohne den würde ich heute hier nicht sitzen, wahrscheinlich. Da bin ich immer noch dankbar für. In dem Wissen, dass die vielen, vielen Jungs, mit denen ich da, ich glaube Haus 4 war das, Jugendhaus, dass die wahrscheinlich nicht so ein Glück gehabt haben.
Hast du total mit Leuten noch Kontakt aus der Zeit? Also auch die mit dir im Ossendorf waren?
Nein. Nee. Nee.
Nee. Und du kamst nach 3 Monaten U-Haft raus und dieser Priester hatte sich da ja schon angenommen? Oder wie kamst du dann, wie soll ich sagen, auf den Kurs?
Ja, das ging damals über den Jugendgerichtshelfer, weil da dann natürlich die Frage war, also gut, dass ich nicht zurück auf die alte Schule kann, das war relativ schnell klar. Dann war natürlich die Frage, was machen wir jetzt mit dem Jungen? da möchte dann ja auch so ein Jugendrichter einen guten Vorschlag hören, damit er sich erbarmen kann zu sagen, okay, dann machen wir es nochmal mit Bewährung. Und dieser Jugendrichter, der ist dann mit mir auf dieses, zu diesem Internat gefahren, wo ich am Anfang ja Horrorvorstellungen hatte und mir dachte, ey, ihr habt einen Knall, ich gehe da jetzt nicht vom einen Knast, also vom Knast in, aufs katholische Jugendinternat. Also,
wo war das dann?
In der Nähe von Jülich.
Okay, also nicht ganz weit weg aus deiner Region.
Nee, nicht, genau. Ja, da habe ich, dann diesen Pater kennengelernt, mit dem ich dann tatsächlich bis zu seinem Tode vor 3-4 Jahren auch echt so ein väterlich-freundschaftliches Verhältnis aufgebaut habe. Ja, wäre der nicht gewesen, keine Ahnung, wo ich heute wäre. Ja.
Dann bist du nach dem Abi nach Köln gegangen, oder?
Nach dem Abi bin ich erstmal nach Ghana und habe meinen Zivildienst gemacht. Mhm. Das war tatsächlich auch ein Projekt, das dieser Priester vorher aufgebaut hatte. Das war für mich auch so ein bisschen die Chance, naja, mich bei ihm zu bedanken und zu sagen, so, hey, ne, dann gehe ich jetzt gerne für dich da runter und mache da den Job. Und ja, und danach dann nach Köln.
Das heißt, Zivildienst 15 Monate damals und 12, wie lange war das?
12.
Und dann Köln?
Und dann Köln. Das war die erste Uni, die mich damals angenommen hat.
Ja. Was hast du studiert?
Alte Geschichte, mittlere neue Geschichte und Philosophie.
Oh, ja. Spannend.
Das heißt, das hat mir tatsächlich auch Spaß gemacht. Ja.
Das heißt, in Geschichte auch schon viel so über die Kölner Geschichte kennengelernt? Oder spielt das keine Rolle in so einem Studiengang?
Nee, nicht wirklich. Also so Kölner Geschichte oder... Ja, überhaupt auch so ein politisches Bewusstsein für die Stadt, das hat sich erst nach dem Studium bei mir entwickelt. Mhm. Ja.
Das heißt, du bist ein sehr politisch interessierter Mensch, das wissen wir. Hast dich dann wahrscheinlich in manche Sachen reingefuchst, reingedacht, hast eine nicht geringe Rolle gespielt bei der Entwicklung oder der Idee vom Tag des guten Lebens. Mhm. Was ja wirklich für Köln, ich habe ihn besucht in Ehrenfeld und in Deutz, gesehen, ich glaube, das war sogar schon nach deiner Zeit dann, aber wo ein ganzes Viertel autofrei gemacht wird, die Anwohner die Straßen nutzen können, wo so ein bisschen auf Nachhaltigkeit geschaut wird. Ne, gerade in Ehrenfeld dachte ich so, ist schon eine extrem grüne Veranstaltung, fast ein bisschen elitär. Dachte, hier fühlt sich gar nicht jeder Kölner wohl, aber ich glaube, die Grundidee war ja auch ein bisschen anders. Wie ist das gekommen? Wie hat sich das entwickelt? Wie bist du da rangegangen?
Mich hat der Erfinder des Konzepts, der Davide Brocchi, damals gefragt, ob ich mitmachen möchte. Hintergrund war, ich hatte während des Studiums, war ich ja auch mal Gastronom, 2,5 Jahre lang.
Echt?
Ja.
Was hast du gemacht?
Das war die Villa 53, das ist heute die Frieda Bar.
Ach, wie cool.
Okay. 2,5, 3 Jahre habe ich das mit meiner damaligen WG-Mitbewohnerin gemacht.
Also das heißt, du warst der Betreiber, der Wirt?
Ja, ja. Ja.
Hat Spaß gemacht?
Ja, ach, mega. Also ich war da 25 und wir haben es aber nicht wirklich ernsthaft als Geschäft betrieben. Also
hat auch viel mehr.
Ja, ne, also mit Mitte 20 ist das dann und dann mitten im Belgischen, das war dann auch mehr, boah, geil, dass wir mit unseren Leuten in unserer eigenen Bar hier Party machen. Mhm. Ja, nette Episode, aber auch gut, dass er dann irgendwann vorbei war. Dadurch hatte ich dann aber schon so ein bisschen Erfahrung mit dem Ordnungsamt. Oh, und der Davide sprach mich dann irgendwann an. Da hat er sich schon ein relativ großes Team bei der Agora Köln aufgebaut. Also die hatten schon, weiß nicht, Arbeitskreise.
Wir sprechen über welches Jahr? Wie lange ist das her?
2012.
Boah, schon 9 Jahre.
Agora Köln muss man vielleicht ganz kurz erklären, wenn Leute das draußen nicht wissen, ist ein Zusammenschluss von vielen Initiativen, Vereinen, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit befassen, lebenswerte Stadt etc. Kann man das so sagen?
Ja, das kann man so sagen. Okay. Also ich glaube, so würden sie es auch selbst sagen. Ja.
Dann lassen wir das so stehen.
Ja, genau. die waren schon relativ weit. Die hatten teilweise, also das klingt jetzt ein bisschen doof, aber die hatten teilweise schon in Arbeitskreisen entschieden, wer wo welche mit welcher Kreide auf der freien Straße malt. Es gab aber zu dem Zeitpunkt noch niemanden, der irgendwie mal mit Ordnungsamt gesprochen hätte, mit Polizei, mit Feuerwehr. Also ich bin dazugekommen, in einem Status, wo man auch noch gar nicht so richtig begriffen hatte, dass man in eine Veranstalterrolle schlüpfen muss. Mhm. Weil am Anfang so ein bisschen der Input oder die Idee war, naja, wir bauen eine Bewegung auf und diese Bewegung übt politischen Druck aus und die Stadt wird dann für uns das umsetzen, dass mal einen Tag da in Ehrenfeld keine Autos fahren. Ja, Pustekuchen. Ne? Also ich werde nie vergessen, als ich dann das erste Mal im Ordnungsamt saß und er fragte mich dann, Herr Schmeckweber, was soll denn dann da stattfinden in den 21 Straßen? Ich ihm gesagt habe, keine Ahnung, ne? Darum geht's ja. Sollen die Nachbarn spontan gucken, was sie machen? Mhm. Dem ist irgendwie so alles aus dem Gesicht entglitten. Ne? Ja, und das war der Zeitpunkt, wo wir lernen mussten, okay, wir müssen in eine Veranstalterrolle, wir müssen uns ein Konzept überlegen. Also A, müssen wir den Leuten erklären, was das soll, der Tag, dass sie selbst machen können, dass wir nicht Veranstalter im Sinne sind, wir bespaßen euch mit irgendwas, sondern ihr nutzt selbst diesen Raum. Aber ganz wichtig, es gibt so ein paar Spielregeln zu beachten und ihr sagt uns bitte vorher, was ihr plant, weil wir müssen eine große Liste anfertigen und das dann im Amt entsprechend wieder erklären. Und ja, neben diesen ganzen anderen logistischen Themen, ne? Also wenn du 700 oder 800 Stellplätze in so einem Stadtteil für einen Tag befreist, du musst dir Gedanken über Alternativen für die Leute machen. Also sonst hast du auch nicht die Akzeptanz da in der Nachbarschaft für solche Aktionen. Ne?
Wie habt ihr die Akzeptanz bekommen?
Also wir haben dann, ich glaube, in Ehrenfeld waren es immer so 700 bis 800 Parkplätze, die dann wegfielen an dem Tag, aber wir haben mindestens 3.500 Alternativen angeboten. Ne? Also das sind dann Parkhäuser, Batonia Forum, Bauhäuser, Parkplätze und so weiter. Du brauchst ein gutes System, wie du das dann entsprechend an die Leute kommuniziert bekommst. Dass es auch bei den richtigen Leuten landet, diese Information, und nicht bei allen Besuchern von außerhalb, die dann mit dem Auto kommen und sich dahin stellen. Und wahnsinnig viel kommunikative 1:1 Betreuung.
Das kannst du ja, das weiß ich.
Ja, manchmal stoße ich auch an meine Grenzen.
Aber die Ehrenfelder haben das dann positiv angenommen. Allgemein war das vergleichbar mit dem, was Jahre später in der Südstadt passiert ist.
Ja, Ehrenfeld war ein ganz dankbares Pflaster.
Ja.
Klar, ne? Das ist einfach so vom Publikum her. Das hat super gepasst, das hat Sinn gemacht, dort anzufangen. Es war dann auch grundsätzlich erstmal die Überlegung, machen wir das jetzt jedes Jahr in Ehrenfeld oder gehen wir wie so ein Wanderzirkus durch die Stadt? Und wir haben uns für den Wanderzirkus entschieden. Und danach kam Sülz und Sülz war dann schon eine ganz andere Nummer.
Ne? Weil die in X5 nicht mehr parken konnten?
Ja, da hast du es dann eher so mit den Porsche-Fahrern aus
der Tiefgarage. Das meinte ich, ja, genau. Das war mein erster Gedanke, ja.
Und du hast in Sülz auch, naja, noch so ein eher Urkölner Publikum im Sinne von, das ist noch nicht so durchgentrifiziert. Mhm. Die kommen nicht so ganz klar auf so Öko, Schickimicki, was wollt ihr? Ihr wollt uns jetzt auch noch, ihr treibt schon die Mietpreise hoch, wir müssen schon rausziehen nach Efferen und dann wollt ihr uns auch noch verbieten, mit dem Auto wieder zurück ins alte Heimatfädel zu fahren. Ne? Und,
kurze Zwischenfrage, verstehst du die Bedenken? Weil die hätte ich auch.
Ja, kann ich nachvollziehen. Wobei ich persönlich mich nur bedingt angesprochen gefühlt habe. Aber man gerät dann in so Stimmung und auch Feindbilder.
Und
so
wieder diese Schwarz-Weiß, Team Öko, Team SUV, denke ich mal, ne? Wahrscheinlich, wo es ja auch nicht nur die Schwarz- und Weißfarben gibt.
Ja, vor allem, also weil auf der anderen Seite gab es dann ja auch viele Leute, die, also denen geht's gut, die wohnen da in ihrer Altbauwohnung, die haben 2 Autos, Tiefgaragenstellplatz, fliegen 3-mal im Jahr in Urlaub und die haben sich ja auch bei uns gemeldet und gesagt, so, ihr spinnt, was wollt denn ihr? Also, ich habe ein gutes Leben. Ich brauche auch einen Tag hier nicht. Ne? Das war Fahrrad, ey. Sülz war schwierig.
Ja. Deutz war einfacher als, wie soll ich sagen, eher urkölsches Arbeiterviertel?
Deutz war deutlich einfacher. War auch für mich der tatsächlich in Erinnerung der schönste Tag. Das Deutz, ich glaube, da gibt es einfach einen großen Zusammenhalt in diesem Veedel. Mhm. Das liegt ja auch, ne? Das liegt ja wie so ein gallisches Dorf.
Ja, von komplett, diesen, ne? Schon mal diesen Big Playern, und das ist so gut abgegrenzt. Da sind die Brücke, da ist dann Messe und so weiter. Ne? Da bist du so ganz gut sortiert, ja.
Da hatten wir dann auch einfach schon ein bisschen gelernt, so, wie geht man auf gewisse Gruppen zu und wie vielleicht auch besser nicht.
Ne? Kriegt der viel, Entschuldigung, ich frage so viel, weil ja. ich das Thema ja. so spannend finde. Kriegt ihr auch viele Gruppen gedreht? Also, dass der mit den drei Meilen im Urlaub fliegen und dann sagt nach dem Tag, hör mal, Thomas, war ein geiler Tag, vielen Dank.
Ich weiß gar nicht, ob das Ziel ist, da irgendjemanden zu drehen. Also für mich persönlich war es das nicht. Mhm. Gut, gab es sicherlich auch andere. Also wir im Team waren auch durchaus divers.
Okay.
Was auch, glaube ich, was wichtig ist. Also je diverser dein eigenes Team ist, desto mehr Leute kannst du auch nach außen irgendwie ansprechen und einbinden.
War das diverse Team Zufall oder war das durchaus grundsätzlich so strukturiert, dass man auch so divers auftreten wollte?
Das war schon auch so
geplant.
Ein bisschen strategisch durchdacht. Okay, ja. Ja,
ja. Darf ich auch eine Frage stellen? Ja, warum gibt es das jetzt nicht mehr? Warum ist das immer gestoppt worden? Weil du weggegangen bist? Oder das
läuft ja weiter.
Okay, dann ziehe ich die Frage zurück.
Läuft, also das letzte Mal war.
Nein, 2019 in Ehrenfeld.
Ja, aber das ist ja.
Das stimmt, Ehrenfeld.
Zwei Jahre her, dann fast. Das ist gut, jetzt ja Corona-bedingt vielleicht. Aber die Idee soll weiterleben, auf jeden Fall.
Die soll weiterleben. Mittlerweile gibt es ja auch eine. Ist das Ding auch. Steht auf relativ stabilen finanziellen Füßen. Es wird von der Stadt finanziert. Da mussten wir am Anfang schon noch ein bisschen mehr kämpfen. Ich finde es super. Ich bin total gespannt, wie sich das entwickelt, wie sie weitermachen. Ich glaube, jetzt letztes Jahr haben sie es dezentralisiert probiert. Hier mal eine Straße, da mal eine Straße. Aber das hat natürlich nicht so die Sogwirkung. Womit der Tag, dieses Format einfach punktet, ist die sinnliche Erfahrung, die du hast, wenn du dann mal durch diese leeren Straßen läufst. Und das wirkt ja erst so richtig, wenn das wirklich 2, 3, 4, 5 Straßen sind und du das auf dich wirken lassen kannst. Ne?
Es hat ja so verschiedene. Also in Deutz waren wir relativ früh am Tag. Deutz gefühlt waren auch nicht so viele Leute unterwegs, die mitgemacht haben. Das heißt, die Straßen waren teilweise relativ leer, wo man sich selber so ein bisschen die Sinnfrage stellte. Mhm. Es war nett, da spazieren zu gehen, weil die Straßen halt frei waren. Aber dann dachte man auch so, okay, da haben ein paar Nachbarn gefrühstückt, da stand ein Biobauer. Und sonst war da halt nicht viel und alles war gesperrt. Dann dachte ich noch so, auch wenn sich jetzt jemand darüber ärgert, kann ich es auch nachvollziehen. War es aber für mich ganz angenehm. Ehrenfeld war das Gegenteil. Da war es so brechend voll. Mhm. Das hatte überhaupt nichts mehr mit Entspannung und Tag des guten Lebens, sondern da wollte man eigentlich nur wieder nach Hause gehen. Irgendwie. Ich glaube, es waren 34 Grad und es war brechend voll. Und sobald mal Leute im Vorgarten saßen, nur einen Tisch raus, dann sind die Leute davor angehalten, haben die fotografiert. So nach dem Motto, wir fotografieren mal urbanes Leben. Und das war, glaube ich, für alle Beteiligten irgendwie ein bisschen schräg, was da passierte.
Ist ein total spannender Punkt. Also ganz, ganz oft begegnet. Ne? Da stellt sich natürlich als Anwohner, Nachbar die Frage, wenn ich rausgehe und ich nutze diesen Raum, mache ich das für mich, mache ich das für meine Familie, für die Kids oder mache ich das für andere? Mhm. Ne? So als Mitmachaktion. Und dieses Gefühl, ja, dann setze ich mich da hin und dann kommen irgendwie die Besucher und ich sitze da wie so das ausgestellte Tier im Zoo am Frühstückstisch mit den Nachbarn. Das kriegt man bei so einem Format nicht weg. Auch das provoziert ja dann bei jedem Einzelnen so ein bisschen eben die Frage, naja, wenn ich denn mal diese Straße, diesen Raum für mich habe, was will ich damit eigentlich machen? So, will ich was für mich machen, für andere, will ich da gar nichts machen?
Ist es, um dann mal so einen Schritt weiter zu gehen, dann hat man so einen Tag des guten Lebens, den Köln sicherlich gut hinbekommt, wo es Leute gab, die das angeschoben haben. Und stelle ich mir so die Sinnfrage, die ich mir stelle, daraus müssen doch zumindest mal resultieren, dass man es schafft, solche Viertel dann auch langfristig entweder zu beruhigen, für die Nachbarschaft lebenswerter zu machen. Und das ist in Köln, ich glaube, auch das habe ich vor 2 Wochen schon mal gesagt, aber ich habe immer das Gefühl, wir hangeln uns gerade von Fahrradstreifen zu Fahrradstreifen, aber der große Wurf kommt dabei nicht rum. Und dann ist das ja super, wenn wir ein ganzes Viertel absperren, aber jetzt mal ernsthaft irgendwie wie in Holland mal wirklich 10 Kilometer Radweg zu haben. Und wenn halt gerade eine Straße ist, dann setzt man gerade eine kleine Brücke drüber. Und das machen die in 6 Monaten fertig. Und dann fährst du mit dem Fahrrad da ganz entspannt über eine Kreuzung drüber und alles ist gut.
So ist es wirklich. Ist echt geil.
Und hier musst du eigentlich immer noch Angst um dein Leben haben, wenn du mal von Belgisch in die Südstadt fährst. Also das ist mir irgendwie generell alles so ein bisschen zu dünn. Also hast du da noch Hoffnung, dass da in den nächsten Jahren jetzt mal der riesengroße Wurf kommt? Weil die Grünen jetzt sicherlich auch gewisse Mehrheiten im Rat haben. Gibt es überhaupt eine Verwaltung, die das mitspielen kann? Haben wir überhaupt noch Geld dafür? Passiert das oder verpennen wir es gerade komplett hier in Köln?
Das ist jetzt natürlich ein Fass.
Das ist ein Fass, du warst Verkehrsreferent, also du bist durchaus vom Fach.
Ja. ich sag's mal so, ich hoffe, ich erhoffe mir jetzt auch gerade von dem neuen Bündnis, dass man diese ganze Verkehrsthematik systematischer angeht, nach gewissen Kriterien, die man auch gut erklären kann, die das transparent machen, als dass man immer wieder auf so kleine Einzelbeispiele kommt und sich in denen festbeißt. Mhm. Man beißt sich dann über ein Jahrzehnt in so eine Tunneldiskussion auf der Ost-West-Achse fest. Dann kommen 20 Parkplätze am Eigelstein weg und man feiert das als die große Verkehrswende, was Bullshit ist.
Musst du da nicht platzen, als jemand, der, wo ich Verkehrsreferent war, der total in Themen drin ist, diese mediale Überhöhung dieser Kleinigkeiten, sage ich mal, wo dann man auch so tut, jetzt haben wir aber viel verändert, du spürst und weißt ja als Fachmann, Freunde, macht euch nicht lächerlich.
Naja, im Verhältnis zu den letzten Jahrzehnten ist das viel.
Okay. Ne?
Dieses
du hast echt eine positive Grundart, du nimmst die Dinge immer wieder positiv an. Ja, ja, das ist geil.
Was ich dann halt immer nur schade finde, ist, dass, also gerade Beispiel Eigelstein, ne, das wurde ja auch jetzt gar nicht so sehr durch die Politik vorangetrieben, sondern durch Nachbarn, Anwohner, Bürger vor Ort. Mhm. Und die dann aber auch einfach schnell Gefahr laufen, so ein bisschen da in diesen politischen Mühlen, da so zwischen Räder zu geraten. Ne? Wenn dann so ein Beschluss, den eigentlich passt in der Politik, dann fordern die plötzlich die große Bürgerbeteiligung, obwohl die Initiative und die Idee aus der Bürgerschaft heraus kam. Ne? Ich glaube, es gibt ein, zwei Punkte in diesem neuen Bündnispapier, die geht tatsächlich in die richtige Richtung. Also, dass man, das finde ich ganz spannend, das ist irgendwie bisher, das ist für mich fast der größte Klops an diesem Papier, also im positiven Sinne, ist aber öffentlich medial überhaupt nicht erwähnt worden, dass man sich mal systemisch anguckt, wie hoch ist eigentlich die Auslastung aller Straßen in Köln? Wie viele PKWs fahren denn da so pro Tag? Und da, wo es die Auslastung zulässt, einfach massiv umwidmen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, sollen alle 30er-Zonen A, ausgebaut werden und B, zu Fahrradstraßen benannt werden. Das ist revolutionär. Ne? Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es niemandem aufgefallen ist oder so.
Das mir zum Glück noch nicht, sonst wäre ich wieder zum Kreuzbürger geworden. Aber mein
Gott. Ich habe das Bündnispapier tatsächlich gelesen und mir ist es so direkt auch nicht, weiß ich gar nicht, nicht ins Auge gesprungen zumindest.
Da wie Köln da vorgeht, auch mit solchen Papieren, ist das alternativlos? Du bist ja wirklich tief im Thema drin, Stadtentwicklung, Nachhaltigkeit, Verkehrsthemen. Oder kann man sich da auch verrennen und sagen, eigentlich in 10 Jahren sagt man wieder, Freunde, da sind jetzt mal überall Fahrradwege und Tempo 30, aber wir müssen kommen nicht mehr von in einer Stunde von Worringen nach in die Innenstadt.
Ja, alternativlos ist, glaube ich, nichts. Ne? Also es sind ja selbst ob das Volt ist oder ob das die Grünen sind, ich glaube auch gut, ist das schon irgendwo an dem Punkt, ja, ne, wir haben uns immer autofrei so auf die Fahnen geschrieben, aber uns ist schon auch klar, dass wir nicht komplett alle Autos aus der Stadt rauskriegen. Ne? Aber eben die massive Reduktion und den Autoverkehr dort, wo er notwendig ist und auch erwünscht ist, ihn intelligenter fließen zu lassen.
Ja.
So, und dann ist auch nochmal die Frage, so, sind das Kölner, die hier wohnen und hier einen Tiefgaragenplatz haben oder sind das Pendler, die von außerhalb kommen? Wie können wir die besser abfangen außerhalb der Stadtgrenzen? Ne? Ob das dann die Bahn ist oder eine Seilbahn oder was auch immer. Dieses ganze Thema ist ja so ein bisschen wie eine Operation am offenen Herzen. Ne? Also was man immer so Verkehrswende schimpft. ich mag den Begriff nicht, weil Wende, das hat immer sowas von Umkehr und zurück. Mhm. Das ist es ja nicht. Die Entwicklung muss ja irgendwie nach vorne weitergehen. Und den Leuten auch einfach Lust drauf machen.
Ja, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und auch nicht mit immer diesen Verboten,
ihr dürft nicht mehr, sondern es ist kompliziert. Wir haben alle keine Erfahrung, es gibt keine Blaupause dafür. Da hilft es auch nicht zu sagen, ja, guckt euch doch mal Kopenhagen oder Amsterdam an. Man muss es auf die Verhältnisse hier übersetzen vernünftig, damit die Leute es verstehen. Ne? Und dabei muss man sich auch, glaube ich, einfach viel... Wie hat Spahn es gesagt? Wir werden uns ein bisschen was verzeihen müssen. man muss einfach ein bisschen rumexperimentieren. Ne? Und dann kann es auch schon mal passieren, dass Dinge nicht funktionieren. Und dann revidiert man das halt. Also ich verstehe zum Beispiel nicht, warum wir nicht viel mehr mit versenkbaren Pöllern arbeiten. Mhm. Wo man mal ausprobieren kann. Wie ist das, wenn wir die am Wochenende irgendwie hochfahren? Ne? Mhm. Dann probieren wir es in der Woche mal aus. Aber bei Bedarf kann man sie auch mal wieder runterfahren. Mhm. So. Why not?
Alternative Verkehrskonzepte, du hast es gerade selber angesprochen. Du hast mit initiiert einen Entwurf, der sehr positiv begleitet durch die Kölner Presse gegangen ist, was jetzt bei Verkehrsthemen nicht immer der Fall ist, wo selbst andere Fraktionen, du warst in dem Moment noch bei Gut Köln oder für die tätig und hab dann einen relativ großen Wurf gelandet mit einer Seilbahn, die in Köln über verschiedene Stationen funktionieren kann und da ist auch ein vorsichtiger Prüfauftrag, so hast du es genannt, mal in Auftrag gegeben worden. Aber das wäre doch so ein Punkt, wo, glaube ich, die Kölnerinnen und Kölner Bock drauf haben, Seilbahn als Alternative, die mit 15, 20 Stationen fährt. Und was sich, glaube ich, unsere Hörerinnen und Hörer jetzt nicht vorstellen können, wie sowas dann wirklich ablaufen kann, wie das funktioniert. Also erstmal, wie seid ihr auf die Idee gekommen? Und zweitens, wie würde das genau ablaufen können? Vielleicht nicht in 3 Jahren, aber in 10 bis 15 Jahren.
Ja, also die Idee hat viel tatsächlich mit der Tunneldiskussion auf der Ost-West-Achse zu tun. Mhm. Man hat ja in Köln ganz oft das Problem, egal wohin du willst, du musst erstmal in die Innenstadt und dann wieder raus aus der Innenstadt. Und das produziert einen riesigen Durchgangsverkehr. Also ich glaube, allein auf dieser Achse sind wir bei 40% Durchgangsverkehr. Und das ist dann so ein bisschen Glaubensfrage, wie man damit verkehrstechnisch umgeht. Ne? Wie lösen wir Nadelöhre? Verbreitern wir die? Legen wir da quasi so Bypässe? Oder versuchen wir die Verkehre schon woanders abzufangen? Und die grundsätzliche Überlegung war, kann man nicht nördlich und südlich der Kerninnenstadt neue Tangentialverbindungen über den Rhein schaffen, um eben die Innenstadt zu entlasten? So, unter Umständen braucht es dann vielleicht gar keine Tunneldiskussion mehr. Mhm. Und da ging es zunächst um mehrere einzelne Seilbahnstrecken. Und da hat sich die Überlegung angeschlossen, wenn wir mehrere einzelne Seilbahnstrecken machen, wie wäre das, wenn man die in Reihe schließt? Von Norden Richtung Süden, aber dann eben jeweils immer den Rhein überquerend, damit eben auch keine Wohnbebauung überquert wird. Das ist, glaube ich, ein ganz kritischer Punkt bei diesem Thema. Ich glaube bis heute hin, dass das Sinn machen
würde. Ja, wir haben da schon mal drüber gesprochen, bin auch von der Idee begeistert.
Es ist natürlich...
Man muss noch viele Bretter bohren, ne?
Ja, man muss vor allen Dingen einfach mal, also in Deutschland wird das Thema mittlerweile in über 100 Kommunen diskutiert und es gibt aber nicht ein Beispiel, was sich alle irgendwie mal angucken könnten und wo alle begreifen würden, ey, das funktioniert. Das funktioniert nicht nur als Touribahn.
Nicht in Europa so eine Stadt, die das schon sowas durchgezogen hat?
Ja, doch. Also Ankara gibt es eine, die ist echt gut. Ne, es geht ja nicht um eine Touristenbahn, es soll ein ÖPNV
für die Leute Alltag. Ne?
Und es bietet, also die Technologie bietet einfach wahnsinnig viele Vorteile. Es ist flexibel einsetzbar, es ist, hat echt eine gute ökologische Rechnung. Es funktioniert in der Stadt selbst fast emissionsfrei. Ist dann nur die Frage, mit welchem Strom die gespeist wird. Das ist auch Elektromobilität. Ne? Ich war am Anfang selbst sehr skeptisch, was die Kapazitäten angeht. Kann man damit überhaupt solche Massen nicht produzieren, sondern bewegen? Kann man. Also da musste ich mich selbst auch eines Besseren belehren. Man müsste es einfach mal irgendwo ausprobieren. 2, 3, 4 Stationen. dass sowohl eine Stadt oder auch eine KVB die Chance hat, sich an sowas zu gewöhnen, damit mal ein bisschen rum zu experimentieren, dass die Fahrgäste die Chance haben, es zu erleben, dass es gut ist, dass es funktioniert, dass du kaum Wartezeiten hast, dass du stau- und ampelfrei dahin schwebst. Ja, aber da wäre dann natürlich, es macht Sinn, wenn man sowas Neues ausprobiert, es von vornherein so zu projektieren, dass es, wenn es denn gut funktioniert, unter Umständen erweiterbar ist.
Ja. Wir packen dazu mal, weil das eine Thematik ist, die man jetzt nicht auf Anhieb, ich zumindest nicht komplett begreift, wie sowas gehen kann, mal zwei Links bei Spotify auch rein, sodass alle, die uns zuhören, sich da mal kurz reinlesen können, wenn sie mögen.
Ja. Gute Idee.
Ja, weil sonst ist das sehr speziell. Ich habe viele Artikel dazu gelesen und ich schneide es trotzdem immer noch nicht komplett.
Ja, das ist sehr komplex. Deshalb ist das,
glaube ich, für alle, die dann nicht so tief drin sind, doch recht komplex. Aber eine ziemlich geniale Lösung.
Die Stadtspitze und die KVB sagen, Thomas, geile Sache, ziehen das durch. Wann wäre das schnellstmöglich umsetzbar, dass wir drei über den Rhein gondeln könnten?
Ja, ich hab damit jetzt, also die sollen nicht mir das sagen, ne? Ich habe damit jetzt irgendwie eigentlich nichts mehr zu tun. Also was die Bauzeit angeht, wir sprechen da nicht von Jahren oder Jahrzehnten, sondern von Monaten.
Ach Quatsch, echt?
So, also das ein Beispiel, die Bahn, die ich eben genannt habe in Ankara, die wurde, ich meine, die ist um die 3 Kilometer, geht die einmal komplett durch die Innenstadt. Und da hat es vom Zeitpunkt der politischen Beschlussfassung bis zur Fertigstellung des Baus sind 24 Monate vergangen. Jetzt gibt es in der Türkei, wahrscheinlich wurde es eher per Dekret beschlossen und nicht per Planfeststellungsverfahren.
Gut, wir können ja.
Also manche brauchen das hier, um Sonnenschirm aufzustellen.
Die Planungszeit wär mit Sicherheit das Längste, aber wenn es denn dann einmal durchgeplant ist und beschlossen ist, das geht. Du hast den großen Vorteil bei diesem Verkehrsträger, du kannst die benötigte Infrastruktur, die baust du parallel. Die Stützpfeiler, die Station und zum Schluss werden nur noch die Seile eingespannt und dann können die Gondeln losfahren. Das ist jetzt bei Schienenbau oder anderem eine andere Nummer, ne?
Und da hat er eben gesagt, dass die Presse das ja sehr positiv quotiert hat, hatte ich auch so empfunden, auch ausführlich berichtet hat. Wird das auch aus der Stadtspitze gespiegelt, dass da man sehr offen für ist? Oder sagt man eher, Freunde, zweite Tür rechts, geht wieder.
Ja, ich würde da selbst gerne mal Mäuschen spielen. ob man es dann nicht doch irgendwie letztlich für so ein bisschen nette Spinnerei hält, kann ich selbst nicht wirklich gut einschätzen, aber es steht und fällt am Ende mit Leuten, die es in der Verwaltung, im Verkehrsdezernat braucht und dann wohl auch bei der KVB, die da einfach Bock drauf haben und das vorantreiben und sagen so, wir nehmen das jetzt mal in die Hände und probieren das aus. Wenn es diese Leute nicht gibt, da kannst du noch so viel deine Mehrheiten in der Politik suchen und finden, es wird dir wahrscheinlich nicht so viel bringen. Ja, Mut zu Neuem. Also ich würde es mir wünschen.
Wir halten aber fest, es ist nicht schweineteuer. Es bedarf einer gewissen Logistik und Planung, klar. Aber das sollte man ja hinkriegen. Und es ist relativ schnell aufzubauen und es befördert relativ viele Menschen. Und es ist ökologisch auch noch relativ einwandfrei. Es spricht ja eigentlich überhaupt nichts dagegen.
Ja, sehe ich auch so.
Okay.
Ja, und also vielleicht auch noch ein Punkt. So schnell, wie du es aufgebaut hast, hättest du es auch wieder abgebaut. Also wenn du, wenn die Stadt, Gesellschaft, Politik in 50 oder 100 Jahren feststellt, es ist irgendwie jetzt so andere Bedarfe heute, müssen andere Verkehrswege finden, dann baust du es wieder ab. Also das ist ja der Grund, warum die gerne immer zum Bundesgartenschau gebaut werden, die Seilbahnen. Ne?
Mhm.
Also man würde sich selbst auch so ein bisschen Flexibilität geben mit so einem System, im Vergleich zu einem U-Bahn-Tunnel. Wenn der gebuddelt ist, dann
ist er da.
Ist er da.
Ja. Also ich weiß noch lange nicht, heißt, dass dann auch eine U-Bahn da durchfährt. So, wo sind wir? Mutti hat gerade gesagt, ich gucke zwischendurch hier mal so ein bisschen kurz auf Twitter und Facebook. Mutti ist ein bisschen, ich soll nicht mehr Mutti sagen.
Ich habe das mal geschrieben. Gefeindet, ne, wenn
ja, Mutti geht nicht, das ist respektlos. Also, Frau Dr. Merkel hat gesagt, wir brauchen noch 4 schwere Monate haben wir noch vor uns. 4. Aber dann wäre eigentlich alles wieder gut. Ist das ein Ausblick oder ist das ein Tiefschlag?
2 gebe ich uns noch, aber
4. Gleichzeitig hatte der Spiegel heute eine englische Studie veröffentlicht, nachdem diese Mutante B117 tatsächlich 60% tödlicher ist und auch ansteckender, was vorher man ja eigentlich schon wusste, aber das auch nochmal untermauert. Was natürlich schon, wir sind gerade in unserem Tal der Infektion und ich selber erwische mich dabei, der noch vor 3, 4, 5, 6, 7 Tagen gesagt hat, jo, wir sind da überhaupt nicht durch. Da habe ich eben zu einem Freund am Telefon gesagt, ach, kommt das jetzt so schlimm? Wir haben jetzt schon mal die meisten über 80-Jährigen geimpft und jetzt rutschen wir in so einen Flow. Und der sagt, bist du bescheuert? Wieso denkst du auf einmal so? Du weißt doch, wie es läuft und du weißt doch, wer immer recht hatte. Da muss ich auch nochmal so sagen, ja, verdammt, eigentlich ja. Und jetzt haben wir es mit einer Mutante zu tun, die tödlicher ist, was vielleicht die Tatsache, dass die ab 70-Jährigen ähnlich betroffen sind wie vorher die über 80-Jährigen, plus der Tatsache, dass wir lockern, gar nicht unerheblich, echt nochmal richtig in die Scheiße rutschen können. Ist das für dich, Martin, mit deinem grenzenlosen Optimismus, willst du es einfach nicht hören oder siehst du das durchaus schon als Option?
10% will ich nicht hören, gebe ich zu, aber wirklich nur 10%. Ansonsten versuche ich das schon zu bedenken und zu relativieren. Ich kann es ganz ehrlich gesagt schwer einschätzen, weil es gibt ja immer diese verschiedenen Szenarien und es hieß auch vor 6 Wochen, wir sind in 3 Wochen in Köln wie Bergamo. Und es gibt ja auch mal gerade diese plakativen Horrorszenarien genauso, wie es heißt, wenn man jetzt öffnet, ist in 3 Wochen alles vorbei. Man muss sich davon verabschieden. Hat Thomas, glaube ich, auch eben vieles richtig zugesagt. Es gibt nicht nur diesen einen Weg. Und wenn es so droht, wie du das gerade schilderst, dann ist klar, was wir alle zu befürchten haben. Und dann kann es nicht darum gehen, ob wir jetzt 12, 15 oder 3 Tische draußen aufmachen dürfen. Das ist auch völlig scheißegal, weil wir haben eine Pandemie und es sterben uns die Menschen weg. Aber es wurde meines Erachtens zu oft und zu viel mit diesen Ängsten und diesen Szenarien auch gespielt, gerade im ersten Lockdown, wo auch vieles nicht eingetroffen ist, dass ich mir schon immer so eine kritische Warte bewahre. Ja, okay, aber ich habe im April letztes Jahr nur Berichte in den Tagesthemen gesehen, wo Intensivstationen gefilmt wurden, weiß aber, wo ich aus direkten Kreisen, die waren nie ansatzweise in Not. Also da bin ich jetzt auch der kleine Bürger, der sagt, da haben sie mich verarscht, was ist jetzt los? Also deshalb versuche ich das zu relativieren und gucke ähnlich wie du ja auch wirklich alle Talkshows rauf und runter. Ich bin auch nicht einer von diesen Lauterbach-Bashern, weil ich finde, er hat immer ein mahnendes, aber sehr ehrliches Urteil und versucht immer als Rheinländer auch dabei so eine Lösung anzubieten, was ich sehr sympathisch finde. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, wir brauchen weiter den Blick aus verschiedensten Richtungen und ich glaube, man muss halt, auch wenn es so kommt, nicht wieder die Menschen mit möglichst viel Lockdown zu Hause lassen, was nicht mehr gelingt. Das ist eine Frage der Psychologie. Auch dann muss man gucken, dass man Impfungen und Tests noch mehr ausweitet, noch mehr anbietet, da fit ist. Getestete Menschen, Freiheit kriegen andere nicht. Ich glaube, man muss das modern zukunftsorientiert lösen und nicht wieder, nee, von so und so viel Kneipen darf keiner aufmachen und Handel bleibt zu und so weiter. Auch das, glaube ich, würden die Menschen nicht mehr mitmachen.
Aber würdest du denn, wir haben gerade bei vielen Gastronomen ist gerade die Thematik, dass wir ja bei der Inzidenz jetzt die Möglichkeit haben, am 22. Terrassen zu öffnen. Und erstmal waren wir da alle so, yeah, wir haben gerade noch drüber gesprochen, wir werden wohl aufmachen, selbst wenn es kühler ist. Aber es wird sich für viele überhaupt nicht rechnen. Es ist eigentlich eine komplette Milchmädchenrechnung, die ganze Kiste. Also es macht überhaupt keinen Sinn, aufzumachen, nur mit Außenplätzen. Vor allem, wenn du nur wenige hast, vor allem, wenn das Wetter schlecht ist, dafür eine Küche hochzufahren, alles einzukaufen. Also eigentlich sind ja da auch die Lösungen, die uns angeboten werden draußen, rein wirtschaftlich gesehen, völliger Bullshit.
Das teile ich. Auch ich plane oder überlege aufzumachen. Wir haben da morgen finale Gespräche. Ich bin auch Teil einer Firmengruppe, wo man das gemeinsam überlegen möchte. Das positiv zu rechnen fällt schwer. Ich glaube trotzdem für Gäste, Mitarbeiter, Betreiber ist es auch psychologisch extrem wichtig. Und ich glaube schon, dass man Konzepte auch durchziehen kann, dass es sicher ist. Da bin ich also wirklich überzeugt von. Die ökonomische Warte ist schwierig. Na, das bist du ja beim grenzenlosen Optimisten, wenn die Sonne scheint und der April ist wie letztes Jahr, glaube ich schon, dass es auch sich rechnen kann. Wenn es aber Tage gibt wie gestern, dann lohnt es sich nicht im Ansatz. Ne? Ja, ich finde es, entschuldige Thomas, ja, sofort, ganz schwierig. Also wir sind ja nun auch Vorstand IG Gastro, wo uns auch viele Leute anrufen, anschreiben, fragen. Ich versuche es auch so zu relativieren. Ich bin so jeck, ich versuche es. Ich glaube, es wird schwer, aber dass man sagen oder raten müsste, hör mal, mach nächsten Montag auf, da hast du aber in 4 Wochen richtig die Taschen voll. Das ist natürlich naiv und totaler Blödsinn. Ne?
Ja, ich fand das auch sehr bedenkenswert, was der Till, ich weiß gar nicht mal, ob er das in eurem Podcast oder im Stadtanzeiger im Podcast gesagt hat.
Der hat so viel Podcast.
Ja, ja, ja. dass das für viele überhaupt erst der kritische Punkt ist, wenn wieder aufgemacht wird.
Ne? Ja, also total richtig.
Du kämpfst dich da irgendwie durch und klammerst dich an deine Strohhelme, verschultest dich immer weiter und hoffst, naja, an dem Tag, wo wieder aufgeht, geht aber die Luzi von morgens bis abends. Wahrscheinlich ja nicht. Mhm.
Würdest du ausgehen nächsten Montag bei übernächsten Montag bei Sonnenschein und dich hinsetzen?
Ich warte schon, glaube ich, echt gerne auf diese Impfung.
Okay, ja, gerade bei deiner Geschichte
nachvollziehbar. Ja, ne? Es ist einfach. Ich habe tatsächlich jemanden im Bekanntenkreis, der hat sich angesteckt und der muss sich auch draußen beim Spazierengehen tatsächlich angesteckt haben.
Das müssen wir später löschen, das wollen wir nicht.
Nein,
also ernst, mal weiter, sorry.
Ja, ich bin da, ich bin für mich dann, ich bin vorsichtig, ich warte auf diese Impfung, ich werde es nicht übertreiben, selbst sollte es dann bald wieder möglich sein. Was mir halt irgendwie noch ein bisschen fehlt, ich glaube, die Politik könnte, ja, wie Politik halt so ist, es braucht dann zum richtigen Zeitpunkt auch die richtigen Zeichen, ne? Um den Leuten zu zeigen, so, ist gerade alles doof, ja, wir können es nicht ändern, aber, Beispiel mit den Parkplätzen, ne? die man ja schon angeboten hatte, wenn die Politik da jetzt sagen würde, so, ey, die, da wo es geht, jetzt haben nicht alle Parkplätze vor der Gastronomie, aber da wo es geht, wir sichern euch zu, ihr könnt die 5 bis 7 bis 8 Jahre habt ihr da ein Nutzungsrecht. Das mag bestimmt alles nicht einfach sein, verwaltungsjuristisch, aber das wäre zumindest eine Basis, mit der Gastronomen dann auch kalkulieren können. Sagen können, okay, dann verschulde ich mich jetzt nochmal ein bisschen, aber wenn mir das zugesichert ist, dann kann ich wirtschaften.
Mega wichtig, also das brauchen wir alle. Also ich habe keine Parkplätze im Lokal, aber Daniel hier ja auch und ganz, ganz viele Kollegen. Da muss die Politik, die Stadt Köln helfen, mitspielen. Das wäre sonst ein Fiasko, wenn das nicht über Jahre funktionieren könnte. Das kann man, glaube ich, so eindeutig so
sagen. Tun sie sich faktisch schwer. Mhm. Also letztes Jahr muss man schon sagen, Verwaltung hat schnell gehandelt. Es gab ja so das Go aus dem Wirtschaftsausschuss, die dann sagten, Parkplätze machen wir frei und jetzt kam ja dann zum Winter hin, das ist auch Nebenflächen. Das war schon recht niederschwellig. Da waren wir schon im Vergleich zu anderen Kommunen echt ganz gut unterwegs. Also da kann man nicht sagen, dass man da nicht unterstützt wird. Es gibt das Thema Parkplätze ist tatsächlich echt immer noch so ein bisschen Damoklesschwert für manche. Das heißt, die Grünen würden sich freuen. Die CDU tut sich sehr schwer, sowas zuzustimmen und den Leuten draußen zu erzählen, die Gastronomen kriegen jetzt irgendwie für die nächsten 5 Jahre die Parkplätze. Obwohl wir wissen, dass das gar nicht so viele Parkplätze sind. Ich weiß gar nicht, von 1-2% reden wir, glaube ich, der Parkplätze, die weggefallen sind. Also, es ist eigentlich noch alles da.
Noch weniger.
Oder noch weniger. Ja. Und, aber trotzdem eine ganz schwierige Kiste. Ich glaube nicht, dass das in den nächsten Wochen so durchgehen wird. Aber schön wäre es, auf jeden Fall.
Wichtig und schön, auf jeden Fall, ja. Haben wir noch einen Rückschritt zu Bund im Block oder haben wir jetzt schon zu viel darüber gesprochen?
Über Bund im Block haben wir ja noch gar nicht gesprochen.
Eben, ich meine da immer, sagt das gute Leben und abgesperrte Innenstädte. Ich versuche mal von außen das kurz für unsere Hörer zusammenzufassen. Das ist, glaube ich, 3,5 Jahre her. Da hast du geplant mit manchen Jungs aus Südstadt, Till war auch dabei. Ja. Hier ähnlich an den Tag des guten Lebens, auch an einem Sonntag, korrigiere mich, ich bin da jetzt auch nicht völlig firm drin, auch diverse Straßen zu sperren, diverse Angebote zu machen an Kunst, an Aktivitäten. Was in der Südstadt, wieder erwarten, sage ich mal, auf unfassbar großen Widerstand gestoßen ist. Mhm. Wie erklärst du dir das? Und es war nachher mit extremsten Feindseligkeiten persönlicher Natur. Es gab Versammlungen in der Kirche hier nebenan und was weiß ich, da ging es ja wirklich hoch her. Ich wundere, wie du da durchgegangen bist, weil es ging ja ein bisschen tief ins Persönliche auch rein. Mhm. Aber fangen wir an, ich stelle dir die Frage auf einmal, sorry. Warum gab es diese Widerstände überhaupt hier?
Ja, also bei Bund im Block, unsere grundsätzliche Idee war, das ist natürlich vom Format her, das hat viele, viele Ähnlichkeiten zum Tag des guten Lebens.
Genau. Also, ne,
wir wollten das an einem Sonntag machen. Wir wollten sagen, so, wir holen hier mal, ich glaube, 10 Straßen waren es. Wir holen hier die Autos mal raus. Wir kümmern uns um alternative Parkflächen für die Anwohner und die Nachbarn können den Platz einfach mal nutzen. Der Unterschied zum Tag des guten Lebens wäre halt gewesen, und das war unser Wunsch, dass wir diesen politischen Überbau oder Unterbau, den es beim Tag des guten Lebens ja nun mal gibt, dass wir das rauslassen. Also wo wir nicht als Veranstalter sagen, so, wir möchten mit so einer Aktion aber auch ganz gewisse Themen, Inhalte pushen. Und da ein, ja, es klingt böse, aber eine politische Druckkulisse aufbauen. Da wollten wir komplett die Finger von lassen und es einfach mal so ausprobieren. Und das haben viele nicht verstanden. Da haben wir bestimmt auch Fehler gemacht in der Kommunikation. Wir hatten natürlich den Anspruch, lass uns, wir wollten professionell auftreten in allem, was wir so produziert haben, an Bildern und Broschüren und Flyern. Das hatte dann nicht so diesen Handmade-Style, wie es den beim Tag des guten Lebens eher gibt. Und damit schürst du bei vielen erstmal so Skepsis.
Ja. Ihr habt das so gut gemacht.
Da kommen jetzt so windige Event-Ottos und wollen jetzt hier irgendwie die komplette Südstadt übernehmen. Ne? So ist das bei manchen.
Zitierst du mich gerade, sonst hätte ich da was aufschreiben.
das war so eine Sache. Und dann kamen noch zwei andere unglückliche Umstände mit dazu. Das war kurz nach diesem völlig eskalierten 11.11. Ja. Am sonnigen Samstag. Ne? So die Bilder von den Wildpinklern an der Torburg. Und es gab dann zusätzlich, das haben wir aber auch erst gemerkt, da war es eigentlich schon zu spät, so gewisse persönliche Konfliktlinien hier in der Südstadt, die im Rahmen dessen dann einfach ausgetragen worden sind von manchen Leuten, ohne dass das eigentlich irgendwas mit uns und dieser Idee zu tun gehabt hätte. Das wurde uns von diesen Leuten auch so bestätigt. Also mir klingt noch der Satz nach, Jungs, ihr seid da jetzt der Kollateralschaden, ne? Müsst halt mit leben, ist halt so. Ne? Hat nichts mit euch zu tun, ihr seid ja nett, aber so ist das jetzt. Ne?
War so ein bisschen Aufbegehren alt gegen jung, kann man das so plakativ darstellen? So die alte Südstadt, die neue Südstadt nicht haben wollte?
Ja, ich glaube, da mischte sich auch einiges rein. Ich weiß noch, es gab dann ja wirklich auch eine Kampagne von einer Gegenseite, die mit viel Aufwand, ich glaube auch nicht mit wenig Geld, auch relativ flott und breit aufgezogen wurde. Also da waren dann plötzlich wirklich alle Briefkästen in der Südstadt mit so, die hatten Flyer in ihren da drin liegen. Und oben auf dem Flyer hast du erstmal Leute gesehen, die wildpinkeln an die Torburg. Und dann stand da irgendwie drüber, also gegen die Kommerzialisierung des öffentlichen Raumes. So, ja.
Ist aber auch geil, dass du für die Kommerzialisierung des öffentlichen Raumes stehst, weil das
ja,
man kann
ja
gedacht. Viel unterstellen, dass die Schule angezündet, aber das war ja nicht dein Bestreben.
Ihr seid sitzig. Also, ja, das habe ich dann. Wir haben ja versucht, dann da mit den Akteuren irgendwie ins Gespräch zu gehen, das zu erklären und da die Sorgen auch irgendwie zu entkräften, aber. Das waren andere Konflikte, die da gespielt wurden. Aber natürlich wahnsinnig bitter, dass das kreide ich auch tatsächlich bis heute manchen an, dass man sowas auf dem Rücken der Öffentlichkeit und auch der eigenen Nachbarschaft macht. Das war nicht ganz sauber und cool.
Daniel, du hast dazu auch was zu sagen, oder warst ja auch Mitbetroffener irgendwie?
Ich habe mich eigentlich seit Jahren da nicht mehr zu geäußert, dass mitbetroffen bin da. Also ich weiß, wir haben ein Gespräch gehabt im Philos. Da saß Till und Thomas, die das veranstalten wollten und sagten, dass sie gerade so Unterstützer suchen. Da habe ich gesagt, finde ich eine mega Idee. Die haben uns erklärt. Ich war auch gar nicht ohne Probleme da, sondern dachte so, ja, weiß ich nicht, was kommt da? Dann haben sie das erklärt. Da habe ich gesagt, okay, super Sache für die Leute. Da habe ich gesagt, unterstützen wir als Südstadt-Safari, unterstützen wir als Bagatelle. Und da war natürlich direkt mein Name im Raum, der bei den Leuten, die da dann auch so die Kampagne aufgezogen haben, direkt auch so die Nackenhaare hochgehen lässt. Da gab es gewisse Problematiken. Wir haben immer ja, so eine eigene Haltung hier vertreten zu gewissen Dingen und uns auch immer geäußert. Und das ziehen wir auch bis heute durch. Aber das war, glaube ich, so der Startschuss. Ich glaube, einmal auch so ein bisschen fehlerbehaftet. Ich glaube, hätten da 30 Unterstützer drauf gestanden und nicht nur 8 und davon hatten 3 mit mir zu tun. Und dann wurde da so ein Ding draus konstruiert, was, wenn ich jetzt mich mal auf die andere Seite rüberdenke, durchaus heute nachvollziehen kann. Dass man dann denkt, so, was klüngeln die sich denn da jetzt zurecht?
Ne? Ja, das stimmt. Das
die holt sich jetzt mal recht, da die Straßen und so weiter. Und ich hatte tatsächlich mit der ganzen Nummer an sich überhaupt nichts zu tun. Ja. Ich habe nur gesagt, cool, klar unterstütze ich das. Genauso wie das Reisebüro gegenüber oder jemand anders. Ne? Ja. Nicht anders, aber da war das Kind in den Brunnen gefallen. Es gab Flugblätter, wo mein Name drauf stand. Also es war wirklich, ich habe mich so ein bisschen gefühlt, wie so, was ist denn jetzt kaputt? Ja. Als mir das dann irgendwer schickt und sagt, das wird hier gerade in der Straße verteilt. Da war man auch kurz vor juristischer Auseinandersetzung und so, weil ich dachte, ey, die Nummer geht gar nicht. Da gab es schwere Anfeindungen bei Facebook und so weiter. Ich habe mich dann auch geäußert. Ja, das haben andere als Angriff gesehen, wobei ich bis heute sage, ich war relativ human zu dem, was ich austeilen kann. Im Nachhinein tatsächlich kann ich sagen, für mich daraus ziehen, hat mich das eigentlich echt ganz gut geprägt und fitter gemacht. Ich bin seitdem, also Südstadt war irgendwann so ein Punkt, ich saß mit meiner Frau zusammen und gesagt, wir ziehen jetzt hier unser Ding durch und wenn der irgendein Problem mit hat, fuck off. Also es war mir dann wirklich komplett scheißegal ab einem gewissen Punkt. Dass da manche Leute dann heute noch scheiße über mich reden, das ist mir wirklich heute komplett egal. Da kann ich
schwierig, so ein Rüstzeug zu kriegen, glaube ich, ist extrem schwierig, wenn man so im Mittelpunkt steht, wie du es ja tust, aber es ist, glaube ich, gesund und richtig.
Das Wichtigste war tatsächlich der Schritt aus dieser Facebook-Gruppe, meine Südstadt. Da sind 15.000 Leute, sondern wurde jeder scheiße und ich habe das dann auch morgens, dann bin ich ausgetreten, seitdem habe ich ein komplett ruhiges Leben. Ich krieg manche Dinge, manchmal kommt noch mal jemand, schickt mir, da hat jemand was über dich. Ich sage, schick mir die Scheiße nicht, ich will es überhaupt nicht wissen. Und das ist mir tatsächlich wurscht. Das mache ich auch heute bei Facebook-Posts so. Ich lese dann nochmal oder jemand sagt dann, oh, was hat der denn? Und meistens gucke ich nach ein paar Stunden einfach nicht mehr rein. Dann sollen sich da Leute zerfleischen in einer Art und Weise. Da kann ich dann nichts mit anfangen. Da kann ich den Leuten dann aber auch nicht helfen. Von daher, was dann so Sachen wie jetzt, wenn ich dann von der Stadt auch mal angeranzt werde, weil man das und das macht, kann ich heute, da muss ich mich mal kurz irgendwo aufregen und sage, meine Frau, die haben eine Macke. Und eine halbe Stunde später ist mir das komplett scheißegal. Also das war, von daher war es zumindest für uns in dem Sinne hilfreich. War nur sehr, sehr schade. Man hätte cleverer agieren können. Wir hätten dort nirgendwo als Unterstützer am Anfang so massiv auftauchen dürfen. Das hätte es, glaube ich, für euch wesentlich entspannter gestaltet.
Warum?
Ich glaube, zum Beispiel wären heute an dem Punkt, wo man auch bunt im Block, vielleicht nicht mehr mit dem Titel, auch mit anderen Bündnissen hier völlig entspannt durchkriegen würde.
Nochmal probieren, nicht schlafen Hunde weg.
Nee, aber ich glaube, das wäre heute problemlos. Ich glaube, da wird es überhaupt nicht mehr diese Problematiken geben. Ich glaube, weil man auch weiß, dass es eine relativ kleine Gruppe ist, die damals geschossen hat. Also zumindest so, was ich an Gesprächen erlebe und mit manchen Leuten von damals auch ich heute mich super an den Tisch setzen kann, das funktioniert. Bei manchen bin ich komplett bei dir und das sagt meine Frau auch, die das ja so als familiärer Anhang erlebt hat, was es als Beschimpfung gab, wo sie sagte, das ist so krass, das ist so persönlich und die kann das auch nicht. Die kann bei ein paar Leuten das nicht trennen und das wird sie auch in 10 Jahren nicht können. Weil es einfach dafür zu heftig war.
Ja, also ein paar Dinge sind passiert, die gingen einfach nicht.
Ja. So, das war warum so dann der Rückzug zu Thomas schlussendlich? Warum habt ihr gesagt, wir lassen das sein?
Wir haben keine Genehmigung bekommen.
Ach so, okay. Das war eine formelle Geschichte. Ich dachte, ihr hättet es selber gesagt.
Ja, oder? Nicht so formell, sondern warum kriegst du eine Genehmigung nicht?
Weil die Leute sagen,
das ist nicht gewollt.
Ich habe hab keine Ahnung, was da irgendwo im Hintergrund gelaufen ist. Stimmt, zwischen gewissen Leuten und der Stadtverwaltung. Das wissen wir bis heute nicht. Aber das Ordnungsamt hat ja hat zumindest irgendwann gesagt, okay, ihr sammelt Unterschriften, sucht eure Unterstützer und die Gegner sammeln bitte auch Unterschriften. Und das hat es ja nur noch mehr angeheizt irgendwie. Ne?
Es war schon im Kleinen echt ein Sozialexperiment, ne? Wie auf einmal auch alte Freundschaften in Gefahr waren. Und ich habe ja genug in Südstadt, die auch mit dem total gut können, aber auch mit dem. Und da stand ich auf einmal so, was mache ich jetzt? Gehe ich in die Kneipe noch oder darf ich nicht mehr hingehen? Das habe ich auch im Freundeskreis mitbekommen. Und ne, ich war auch eher sehr skeptisch, gebe ich zu. Und du kamst dann bei mir vorbeigeradelt damals und wir haben da 2 Stunden drüber gesprochen. Und ich so, ey Schlüter, wie kann man sich so verrennen? Super Typ, super Idee. Und da ist auch diese Social-Media-Nummer einfach echt brutal gefährlich. Manchmal ist man sich da in Dinge, da sind wir bei diesem blöden Team denken, Quatsch, einfach mal drüber reden, was ist geplant, wer macht das und dann ist auch gut. Ne?
Also ich weiß noch, dass der, das habe ich auch nicht vergessen, dass der damalige Leiter des Ordnungsamtes dann in der entscheidenden Bezirksvertretungssitzung das damit begründet hat, dass das ja ein Sonntag wäre und der Sonntag ein schützenswerter Tag ist. So, und das haut er einfach so völlig mir nichts, dir nichts raus, nachdem das Amt irgendwie seit zu dem Zeitpunkt seit einem Dreivierteljahr wusste, dass dass wir das ja auch bewusst an einem Sonntag machen wollen und nicht an einem Samstag.
Wo können die anderen Sachen stattfinden an einem Sonntag, ja? Also ist ja nicht so.
Haut der dann so raus? Ja. Ja, viel gelernt.
Wunderputzen, weitermachen.
Ja, absolut.
Ich habe noch ein Thema, Thomas.
Ja.
Olympia-Bewerbung NRW. Da warst du ja als Projektleitung, oder nein, als jemand auch beschäftigt. Ja. Für ein Jahr lang ist jetzt, wird das nicht klappen, die Olympiade wird woanders stattfinden, sehr wahrscheinlich.
Ja.
Erzähl kurz was zu diesem Projekt unseren Hörern, die wahrscheinlich damit nicht allzu viel anfangen können.
Ich hab mal punktuell ein Jahr mitgearbeitet in einem Team.
Mit Micky Bronze dann zusammen?
Genau, ja. Genau. Und ich war aber tatsächlich nur mit dem Thema Mobilität beschäftigt. So, dass die Aufgabenstellung war zu gucken, wenn sich denn diese 14 Kommunen auf ein gemeinsames Zieldatum einigen können und es klappt, welche Infrastrukturmaßnahmen könnte man nochmal gezielter bündeln und tatsächlich auch umsetzen bis dahin. Habe ich gemacht. Ich fand die Idee, ich finde die auch immer noch echt richtig gut.
Ja.
So. Bin da echt von überzeugt. Am Anfang bin ich da bestimmt auch so, naja, mit so einer sehr gesunden Skepsis ran, so, hey, Olympia, Sportfunktionäre, Geld.
Korrupt und ne?
Ja, ja, ne? Das, was man sich dann halt so denkt. Ich habe den Micky kennengelernt, super Typ. So,
definitiv, genau gut.
Dem kaufe ich das einfach zu 100% ab, dass wenn er sagt, es geht ihm da auch um die Entwicklung der Region, das glaube ich ihm. So.
Micky
Bronze, genau. Ja. Ne, Ehemann von Guido Westerwelle.
Genau.
Auch sehr nah an Herrn Laschet dran in vielen Dingen. Also aufgrund dieser Rolle auch schon automatisch angefeindet. Aber da finde ich wieder so cool, dass so jemand, der vielleicht eher aus der anderen Abteilung kommt, aber völlig frei von Barrieren sagt, das war eine coole Idee, ich mache da gerne mit.
Ja, also ich, als ich den Job angenommen habe, da habe ich mir auch was anhören dürfen aus gewissen Szenen. Ne?
Ja, das denke ich mir. Ne? Da sind wir bei dem Team A, Team B, was ja mal oft Quatsch ist. Ne?
Ich dachte mir dann auch so, ey, freut euch doch, dass die hier so einen alten Radaktivisten von Gut sich da ins Team holen.
Total.
Also macht das Sinn.
Ja,
ne?
Ja.
Aber gut, das sind dann auch so gepflegte Befindlichkeiten geschenkt. Nein, was ich an ihm auch einfach echt stark finde, der hat so eine Idee, der lässt sich davon nicht abbringen, der kämpft dafür, der ist ein Sportsmann, der krempelt die Ärmel hoch, so eine Initiative kostet Geld, er holt sich das Geld dort, wo es ist, er hat nicht den Anspruch zu sagen, so liebe Öffentlichkeit, finanziere mich mal bitte für mein Engagement. Das ist ja, ich meine, klar, dieser Kritikpunkt, der kommt dann ja hier und da, das ist eine private Initiative und denen geht es ja nur um Geld machen. Naja, aber die haben sich selbst darum gekümmert, dass sie diese Gelder kriegen von anderen. Ne? Mhm. Da sind keine öffentlichen reingeflossen.
Wurden angezapft, die haben selber sich damit
versucht zu finanzieren. Also stell dir die Empörung der Linken vor, wenn er dann den Anspruch gehabt hätte, dass die Kommunen ihn jetzt dafür bezahlen, für das Engagement. Ne? Ja, super Typ und ich glaube auch, der Punkt ist mir wichtig, soweit glaube ich, das zumindest mitbekommen zu haben, dass dieses Engagement, diese Initiative, die hat jetzt schon einen Mehrwert gehabt. Ne? Also da wurden Kongresse organisiert und Workshops, wo sich mal die Verkehrsdezernenten treffen, sich austauschen können mit Leuten aus der Wirtschaft, mal im vertraulichen Rahmen, mal im größeren öffentlichen. Da passiert ja viel bei so einem Austausch, da lernt man voneinander, ne? Und da wächst dann so peu à peu auch irgendwie so ein gemeinsames Verständnis von einer gemeinsamen Metropolregion, die man hat, weil so groß ist das Rhein-Ruhr-Gebiet nicht. Also wenn du das flächenmäßig mal vergleichst mit dem Großraum LA oder Tokio, das ist nicht viel Unterschied.
Ja.
Ne? Bei uns sind es halt eher mehrere kleine Dörfer, gallische, mit unfassbar viel Grün drumherum im Vergleich.
Ja.
Also ich sehe da jetzt schon den Mehrwert und ich finde es dann immer so ein bisschen schade, klar, wenn es dann irgendwie nicht funktioniert, das ist dann auch, ich finde das immer so ein bisschen deutsch, dann irgendwie, wenn es nicht klappt, wird dann schnell mit dem Finger auf andere gezeigt.
Total,
und teilweise sogar Häme.
Ne? Immer Häme dabei leider, ne? Das ist schon sehr typisch von so einer Nation.
Darf ich dann trotzdem, ich fand es auch deutsch. Aber, und jetzt spanne ich mal den Bogen zu der Verkehrspolitik, die wir eben ein bisschen besprochen haben, wie lange das dauert, zum Thema Corona, Digitalisierung, Mobilität, haben wir das Ding nicht komplett so deutlich aus der Hand gegeben, weil wir genau das nicht haben, weil die Leute, die sich diese Ballungsräume prüfen, wo findet Olympia statt, sagen, okay, das ist ja alles ganz nett, was die in Duisburg machen, was sie in Köln machen, irgendwie, die sind digital scheiße aufgestellt, die Infrastruktur untereinander funktioniert nicht. Sind wir da nicht einfach 20 Jahre zurück? Hätten wir das nicht aufbauen müssen, allein in 20 Jahren schon mal, dann hätten wir denen eine Bewerbung hingeknallt, ey, das läuft hier so und so, wir haben moderne Sportstätten, wir haben das, stattdessen haben wir da teilweise ja wirklich Quatsch rumstehen. Also ist da nicht auch wieder der Haken, dass wir da einfach zu lahmarschig generell die letzten Jahrzehnte waren?
Ich bin für Antwort gespannt.
Sehe ich nicht unbedingt so. Ne? Also es gibt ja de facto schon eine echt gut ausgebaute Infrastruktur hier. Das ist eines der dichtesten Autobahnnetze auf der ganzen Welt, das wir hier haben. Und das funktioniert einigermaßen. Ne? Also wir können, wenn jetzt vielleicht nicht gerade Olympia ist, aber so ein normales Wochenende, Bundesligaspieltag, da hast du, du hast die Stadien voll in den Städten, du hast vielleicht noch eine internationale Messe in Köln und noch das ein oder andere Festival irgendwo. Wenn du das mal in Zuschauerzahlen hochrechnest, das sind Millionen und die werden bewegt und das System fängt das auf, ohne dass alles kollabiert. Mhm. Also da ist ja schon viel vorhanden. So. Deswegen, ich musste mich da bei dieser Arbeit auch immer selbst so ein bisschen bremsen, dass ich mir jetzt nicht irgendwie die tollkühnsten Dinge irgendwie ausdenke und man könnte dies noch machen und das noch machen. Es muss ja am Ende irgendwie auch realistisch bleiben. Wo ich einfach eine große Chance gesehen habe und die immer auch noch sehe, das ist vor allen Dingen beim Thema ÖPNV, öffentlicher Nahverkehr und die tarifliche Vernetzung. Ne? Also es gibt, allein im Ruhrgebiet gibt es, glaube ich, 10, 12 kommunale Verkehrsbetriebe. Was sind so die letzten Versorgungsposten der Parteien da vor Ort? aber es ist eigentlich totaler Quatsch. Mhm. Es ist totaler Quatsch. Da könnte man, glaube ich, im Sinne der Nutzerin so ein bisschen mehr zentralisieren, gleiche Standards setzen. Ich bin das vielleicht auch angeschlossen, die Diskussion, ob es dann jetzt vielleicht 2036 wird, das war auch bei uns früh Thema, so 100 Jahre nach Nazi-Spielen. Ich persönlich, also damit muss man sich beschäftigen, damit kann man sich auch gut beschäftigen, man kann ja wunderbar erklären, warum das irgendwie eine andere Nummer ist 100 Jahre später und warum man es auch eben... Das
hätte man auch in der Eröffnungsfeier mit reinpacken können
sich klar ganz tolle Gelegenheit, irgendwie mal dann eben andere Schwerpunkte.
Also ich finde das sogar, also ist auch global betrachtet ein riesen Pluspunkt, dass man sagt, 100 Jahre später sind wir Deutschen wieder dran. Wir zeigen euch mal, wie wir inzwischen dran sind.
Wir haben die Kurve gekriegt. Ne?
Ja. Wir hoffen, dass es 2036 so ist, aber doch, ich bin da sehr optimistisch. Ja,
auf jeden Fall.
Ja.
Aber es ist... Nö, wenn du einen Satz noch hinterher fügen magst, mach.
Ja, ich bin gespannt, was wie die politische Diskussion darüber verlaufen wird, weil natürlich, wenn sowas anläuft und es klingt gut, da springen dann natürlich immer alle schnell gerne mit auf. Mhm. Aber wenn es dann irgendwie mal einen Rückschlag oder einen Dämpfer gibt, dann bist du schnell an dem Punkt, dass ganz, laufen schnell viele wieder weg und zeigen dann lieber aus der sicheren Distanz mit dem Finger. Ne? Bin gespannt. Ich finde es immer noch eine super Idee. Das Engagement von ihm finde ich richtig klasse. Fände es großartig, wenn wir es dann doch irgendwie hinkriegen.
Ja. Ich drücke alle Daumen.
Ja, finde ich auch cool. Wie sieht's aus? Wir stellen zum Schluss gerne mal die Frage oder finde das auch selber interessant.
Auf jeden Fall.
Wenn du gastronomisch, wir sitzen ja nur in der Gastronomie, aber wenn du selber unterwegs bist, Sülz ist dein Hut quasi, wo gehst du gerne hin? Wo gehst du gerne aus? Gehst du überhaupt aus?
Ja, ich bin da tatsächlich so ein bisschen, glaube ich, festgefahren und auch konservativ in meinen Wegen, die ich da so gehe. Ich gehe nicht so viel aus Sülz heraus, was das Thema
angeht. Ja, wir haben sonst immer nur Südstädter sitzen. Ich höre mal
Südstädter. Die Südstadt ist ja auch allgemein etwas überbewertet.
Da kommen wir die alten Dinge aus dem bunten Block raus.
die Nummer mit dem Lieblingsessen, ja. Ich hab,
das erste, das weiß ich ja, du hast mich angeschrieben, als ich meins im ersten Podcast genannt hatte, das Cordon Bleu, hast du mir eine Nachricht geschrieben, geil, mache ich auch sehr gerne.
Mag ich auch sehr gerne, ja. Also das erste Gericht, das ich in Köln gegessen habe, also zumindest woran ich mich bewusst erinnern kann, ich glaube, da war ich 5 oder so, das war die Unkelbachpfanne.
Unkelbachpfanne, okay.
Und ich bin bis heute hin sehr untröstlich darüber, dass die, glaube ich, vor 2 bis 3 Jahren von der Karte genommen wurde.
Also lass mich raten, wie war die? Schweinemedaillons mit Pilzen, ja, und ja, Bohnen, ja, und Bratkartoffeln?
Ein Stück Rind, ein Stück Schwein.
Ja, super.
Thüringer.
Lieber Alex Manik, wenn du zuhörst, tu dir wieder
Bohnen die Bohnen im Speckmantel und die Ofenkartoffeln mit einem Schuss Quark dazu. Vielleicht hört ja jemand zu, ich bin immer noch sehr untrüchtig. Ja, also ich mag es gerne deftig. Ich habe ansonsten mein Haus- und Hof-Italiener, das Stuzzi Cinio auf der Sülzburgstraße.
Mhm. Noch nie.
Super Laden. Also es klingt ein bisschen doof, aber es ist halt so ein echter Italiener. Ne? Mhm. Der macht nicht einen auf Italienisch, wie die Deutschen sich das so vorstellen, sondern es ist ein Italiener. Da gibt's
wie heißt der Laden?
Stuzzi Cinio, ich hoffe, ich
spreche. Wir hauen jetzt den Link auch in den Text.
Ja, da gibt es auch keine Pizza, aber dafür gibt es da irgendwie eine gebratene Dorade mit gedünstetem Gemüse für 15 Euro. Und wenn der Wein nachgeschenkt wird, guckt man nicht jedes Mal genau auf den Eichstrich. Und super, mein Laden.
Das ist richtig geil, ja.
Ja, und alles, was da den ganzen Gottesweg runter, gibt es auch viele tolle kleine Läden. Also da bleibe ich so bei mir im Dörfchen.
Ja, stimmt, ich auch.
Vielen so.
Perfekt. Beschließen wir? Ich habe noch eine letzte Frage an Thomas. Ja. Du bist so quirlig, so umtriebig und mit so vielen Facetten ausgestattet. Wo siehst du dich in 20 Jahren?
Auf die Frage war ich nicht vorbereitet.
Ja, da ja du hörst mich eh immer fragen, aber muss ich ja mal was fragen, was wir nicht immer fragen.
Ich vermute mal in Köln.
Und?
Punkt.
Punkt.
Und stellst gerade das Seilbahnnetz vor, was in komplett Köln eröffnet wird.
Nee. Ich bin da auch die Idee, das vielleicht nochmal kurz dazu, da bin ich und da sind wir auch irgendwie echt dankbar, dass die sehr wohlwollend aufgenommen wurde bisher von der Presse. Das hat sich auch so ein bisschen gespiegelt in Rückmeldungen, die so aus der Einwohnerschaft kam. Ich glaube, viele sind einfach froh, dass irgendwie überhaupt mal eine neue Idee kommt. Ne? Und dass es nicht immer dieser ständige Kampf zwischen Autofahrer, Radfahrer, Fußgänger ist. Wenn eine neue Idee kommt, da können sich erstmal viele mit identifizieren. Ob es das nachher wird, keine Ahnung. Ich sehe da immer noch viele Vorteile, aber es ist jetzt auch nicht meine Lebensaufgabe, irgendwie eine Seilbahn in Köln voranzutreiben.
Ich sehe es schon als eine Lebensaufgabe. Also.
Ja, wahrscheinlich sind wir in anderen Städten schneller. Mal gucken.
Ja, in dem Sinne, du weißt, oder ich weiß, du hast ja schon was ausgesucht, einen Song, den der liebe Olli noch zum Ende spielen wird.
Ja, ich habe mir von Arno Steffen...
Ach, doch, du Sack!
Ich dachte, weiter ausgesucht. Arno Steffen, der hat mir mal gesagt, ich könnte nie im Leben ein echter Kölner werden, weil ich hier nicht geboren worden bin.
Doch, recht, ich bin auch nicht hier geboren.
Das hängt mir natürlich bis heute hin nach, aber ein spannender Charakterkopf, den ich auch in der Südstadt habe lernen dürfen. Und das Lied finde ich irgendwie, läuft mir rein. Deswegen wünsche ich mir das. Ja.
Thomas, vielen, vielen Dank. War Dank großartig, ein sehr kurzweiliger Plausch. Daher, wir sehen uns nächste Woche hier wieder.
Ja, hoffentlich.
Auf jeden
Fall. Dann zu Podcast Nummer 8, weil heute haben wir ja so ein bisschen geschlabbert mit dem Special-Podcast mit dem lieben Thomas. Und ich muss nochmal was betonen, was ich lange nicht mehr gemacht habe. Ich muss dem Olli Blum nochmal danken. Der macht das immer hier so nett, so professionell, so genial. Und man fühlt sich immer so gut aufgehoben, weil wir können einfach hier plaudern. Das ist alles geil aufgebaut. Und wenn man hier hinkommt, hat er immer gute Laune. Und das ist einfach großartig. Vielen Dank, liebe Olli. Und jetzt sage ich tschö.
Vielen Dank. Ciao.
Danke. Danke.
Ich fahre im Block, weiter. Ich hab noch keine Bock, ich fahre im Block, weiter. Ich hab noch keine Bock, ich fahre im Block, ich fahre weiter. Keinen Job wie im Handyshop, als Türmann wär ich top, dat nit haue, ich dat nur spreche, doch verkünd ich eine Show aufbreche, in der Lier kein Perspektive, bei wegen Dealer han ich miese, Gott sei Dank kriege ich Hartz IV, der fette Audi gehört nämlich mir. Ich hab noch keine Bock, ich fahre um den Block, ich fahr weiter, immer weiter. Hab noch keine Bock, ich fahre um den Block, ich fahre weiter. Ich hab noch keine Bock, ich fahre um den Block, weiter. Ich hab noch keine Bock, ich fahre um den Block, ich fahre weiter, immer weiter. Manchmal tun ich daheim Rekorde, der Computer könnte ich grad ermorden. Ein CD hab ich schon aufgenommen, doch leider keine Resonanz bekommen. Freundin kündig ich Jod vertrage, nur leider passt die nimm in der Ware. Die sollst du praktisch in der Boxe und fühlt die Lautstark eh zum Kotze.
Ich hab keine Bock, ich fahre in der Block, ich fahre weiter, immer weiter. Ich hab noch keine Bocki. Ich fahr jetzt in der Blocki. Ich fahr weiter, immer weiter.
Da lach an, zu ras ich dann ob Kölle an. Jo, die Junge aus der Vorstadt der Bande, drangsaliere in der City de Passante. Wart bis ich an der Ampel stand. Du kannst die Eie Wort nicht mehr verstanden. Spacko, Spacko, Kumm lief heiter. Lisch hier wieder weiter, weiter.
Ich
hab
keine Bock, ich fahre in der Blocki. Ich fahre weiter, weiter. Ich hab keine Bock, ich fahre in der Blocki. Weiter, weiter. Ich hab keine Bock, ich fahre in der Blocki. Weiter, weiter. Ich hab keine Bock, ich fahre in der Blocki. Ich fahre weiter. Endlich kannst du nix dafür, du lässt nur leider für der Tür. In die Gesellschaft meld mich ab, wenn keiner an ihr Dürchen klopft. Und dann kriegst du das Ärme dir, Bildung, Zeugnis in ein Stück Papier. Wir sind arm und wenig reich, never Zimmer, hey, als Chance gleich.
Ich hab ne kühle Bock, ich fahr in ne Blocki, weiter. Ich hab ne kühle Bock, ich fahr in ne Blocki, weiter, weiter. Ich hab ne kühle Bock, ich fahr in ne Blocki, weiter, weiter. Ich hab ne kühle Bock, ich fahr in ne Blocki, weiter, weiter. Ich hab ne kühle Bock, ich fahr in ne Blocki, weiter. Ich hab ne kühle Bock, ich fahr in ne Blocki, weiter, weiter. Ich hab ne kühle Bock, ich fahr in ne Blocki, weiter.
Ich fahre in der Blocki, ich fahre weiter, immer weiter. Ich hab noch keine Bocki, ich fahre jetzt in der Blocki, ich fahre weiter, immer weiter.
Ich hab noch keine Bocki.
Das war der Podcast aus der Bagatelle Südstadt. Aufnahme und Schnitt Olli Blum.